Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Oberbürgermeister, Herr Bischof, Herr Dekan, liebe Mitdiskutanten, es ist schön, hier zu sein. Danke herzlich für die Einladung. Und als der Herr Oberbürgermeister eben davon gesprochen hat, dass wenn wir über Ökumene sprechen, wir größer denken sollen an die Vielfalt von Religionen heute und ihre Rolle, da habe ich mich erinnert, dass vor einigen Monaten in den Räumen meiner Residenz in Rom Muanat Khorshid aus Münster und Kardinal Walter Kasper diskutiert haben über die Rolle der Barmherzigkeit im Islam und im Christentum. Das erscheint jetzt auch als Büchlein Gottes erster Name. Und es war ein sehr ernsthafter Dialog, womit ich sagen möchte, Rom, das ist einem manchmal gar nicht so klar, ist nicht nur Sitz der Weltkirche, sondern vielleicht gerade deshalb auch derzeit ein Ort, an dem ganz viel Wege beschritten werden, um mehr zu verstehen. Das empfinde ich im Moment so, dass wenn wir uns das Spektrum der Religionen anschauen, wenn wir uns anschauen, das, was manche auch eine Art Renaissance nennen. Es ist ja lang genug gesagt worden, die Zeit der Religionen sei nun vorbei, die Deutungsmuster der Religionen seien ersetzt durch die Deutungsmuster der Wissenschaft. Das war ein ziemlicher Irrtum. Heute sind es 82% der Menschen, die auf der Welt leben und von sich sagen, glaubende Menschen zu sein. Und manche, zum Beispiel Herr Professor Barth hier aus Marburg, wir gestern Abend ein bisschen ja sprechen können, gehört zu jenen Theologen, die schon lange dieses Gespräch und diesen Versuch des Verstehens unterstützen. So ist das im Moment. Rom, also nicht nur das katholische Rom, in dem die Katholiken auf die Welt schauen, sondern ein Ort, in dem in besonderer Weise auch versucht wird zu verstehen, wie das gelingen kann, versöhnte Verschiedenheit zwischen den christlichen Konfessionen und Entwicklung von Versöhnungswegen zwischen Menschen ganz unterschiedlichen Glaubens. Jetzt habe ich quasi am Ende angefangen, in der Jetztzeit. Aber so wie es eben schon gesagt worden ist, und wie Sie es auch an der Melodie meiner Sprache erkennen können, bin ich Rheinländerin und stamme damit aus dem rheinischen Katholizismus. Ich war 10 Jahre, als das Zweite Vatikanische Konzil im Dezember 1965 beendet wurde. Und meine Jugend ist geprägt von den Ergebnissen des Konzils, von der Stimmung damals. Das war Stimmung des Aufbruchs. Stimmung der Veränderung, Stimmung der neuen Wege. Ich habe eine besondere Vorliebe entwickelt für die Stelle in der Apostelgeschichte, in der Paulus davon spricht, dass die, die Jesus folgten, einen neuen Weg gegangen sind. Und dann heißt es an anderer Stelle, dass dieser neue Weg, den sie gegangen sind, für Unruhe gesorgt hat. Und das zitiere ich immer, wenn gesagt wird, ja, aber da ist jetzt wieder etwas auf dem Weg, was zu Konflikt führt oder was Unruhe stiftet. So war es von Anfang an. Schon die ersten Christen haben Unruhe erzeugt. Deshalb finde ich und hat mich stark geprägt, Christen zeichnen sich nicht durch die Grundhaltung des Bewahrens aus, sondern sie zeichnen sich aus, immer wieder neue Wege zu gehen. Dafür gibt es viele Beispiele in der Kirchengeschichte. Dafür gibt es viele große Figuren. Und der jetzige Papst, der sich nach Franz von Assisi benannt hat, hat sich benannt nach einem der Großen in dieser Geschichte, die mit großem Risiko einen neuen Weg gegangen ist, indem er den Aussätzigen umarmt und geküsst hat, ein Tabu gebrochen, etwas getan hat, was man eigentlich überhaupt nicht darf. Man durfte sich für die Armen und Kranken einsetzen, man konnte Reden schwingen darüber, aber er hat ihn umarmt, er hat ihn geküsst, er hat ihn damit in die Mitte der Gesellschaft hineingenommen, der Stadtgesellschaft, gerade da, wo ihn eigentlich die anderen nicht wollten. Und er hat damit eine neue Geschichte begonnen, eine neue Geschichte der unmittelbaren Zuwendung, die Papst Franziskus heute den Gang an die Peripherie nennt. Seid nicht immer da, wo alles, jetzt übersetze ich das ein bisschen vielleicht wieder rheinisch, wo alles seine Ordnung hat und gesichert ist, sondern wagt die Wege an die Peripherie, da, wo die Not und die Unordnung ist, da, wo den Menschen Unrecht geschieht, da gehört die Kirche hin. Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil im Rheinland hieß, fast alle waren katholisch. Es gab ein paar Protestanten, ein paar. So irgendwie wuchs man damals auf. Und das Konzil tat etwas ganz Bedeutsames, ziemlich spät, wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut, aber immerhin, da ist es gelungen, die Religionsfreiheit wirklich anzuerkennen und gleichzeitig Türe zu öffnen für die ökumenische Bewegung. Und so feiern wir in diesem Jahr 500 Jahre Reformation und wir denken in Deutschland, nicht nur in Deutschland, wir denken auch im Kontext der christlichen Kirchen an 50 Jahre ökumenische Bewegung und dem, was damit verbunden ist, auch an Schritten hin auf dieses, was ich eben versöhnte Verschiedenheit genannt hat, ein Bild, das glaube ich, oder ein Begriff, der, glaube ich, erstmals von Kuhlmann stammt und immer wieder zuletzt von Papst Franziskus in der letzten Woche, in der Gebetswoche für die Einheit der Christen, so benannt wurde. Der Katholizismus im Rheinland, das ist ein zweiter Punkt, der mir wichtig geworden ist. Er hatte den Ehrgeiz, kulturprägend zu sein. Das war kein Katholizismus, dem egal war, was drumherum ist. Das war kein Katholizismus, der sich in die Nischen verkrochen hat. Das war keine Kirche, die gesagt hat, wir kümmern uns um uns, darum, dass die Katholiken fromm sind, sondern es war ein Katholizismus, der in der Stadtgesellschaft wirkte, der achtsam umging mit der Stadtgesellschaft, der davon überzeugt war, dass das Gemeinwesen es verdient, ernst genommen und gestaltet zu werden. Katholische Soziallehre war eine prägende Kraft. Denken Sie an einen Oswald von Nell Breuning. Ist mir zuletzt noch einmal deutlich geworden, wie Oswald von Nell Breuning beschrieben hat, die Beteiligung der Arbeitnehmer am Kapital der Unternehmen. Wenn man das konsequent beachtet hätte, hätten wir heute eine Gesellschaft der Unternehmer. Nicht eine Gesellschaft von vor allen Dingen solchen, die irgendwie angestellt sind. Revolutionäre Gedanken schon damals. Neue Wege auch damals. Ganz stark getragen von der Stimmung des Konzils. In dieser Zeit, will heißen Mitte der 70er Jahre dann, habe ich mein Theologiestudium begonnen und auch da war die Aufbruchsstimmung zu spüren. Ich gehe noch mal 10 Jahre zurück, 1966. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sich erinnert, ein Katholikentag in Bamberg, bei der ein großer Prälat auftrat, der war übrigens dann auch viele Jahre im Camposanto in Rom, Bernhard Hansler, der das Cusanuswerk gegründet hat, der geistliche Assistent oder geistlicher Rektor des Zentralkomitees der deutschen Katholiken war. Und er hat damals zur Eröffnung dieses Katholikentages gesagt, Zitat, das dialogische Prinzip ist das Ferment einer sich wandelnden Kirche. Die Kirche hat sich selbst und der ganzen Welt eine neue Idee, ein neues Verfahren, eine neue Hoffnung gegeben. Und er hat fortgesetzt, Wenn uns der Dialog gelingt, wird eine unvergleichliche Belebung der Kirche einsetzen. Die Stickluft und die Starre werden ebenso verschwinden wie das Ärgernis eines seelenlosen Apparates und eines entleerten Institutionalismus. Starke Worte, 1966. Ich nenne dieses Zitat, und es gibt viele wunderbare andere, die man nennen kann, um uns nochmal zu erinnern an die Stimmung, die es damals gegeben hat, an das, was damals aufgebrochen ist, möglich wurde, an Türen aufgestoßen wurde nach diesem Konzil. Und ich nenne das auch deshalb, nicht nur, weil es mich in meiner Jugendzeit geprägt hat, weil das die Stimmung war, in der ich aufgewachsen bin, sondern weil Papst Franziskus immer wieder sich heute auf dieses Konzil bezieht und sagt, wir dürfen nicht an dieses Konzil zurückblicken wie so irgendeine historische Station, sondern wir müssen das, was in diesem Konzil geschehen ist, beherzigen. Wir müssen das ernster nehmen. Wir müssen 50 Jahre danach stärker ernst machen mit dem, was das Konzil an Impulsen gesetzt hat. Und dann die Situation in der Theologie damals. Meine theologischen Lehrer, damals gab es noch nahezu keinen Laien unter den theologischen Lehrern, jedenfalls nicht in katholisch-theologischen Fakultäten. Der Lehrer in der Fundamentaltheologie war Heimo Dolsch und er war auch Physiker. Und er war auch Assistent bei Heisenberg gewesen. Unglaubliche Kombination. Hochinteressant für uns. Wie überhaupt wir eine Reihe von theologischen Lehrern hatten, die in zwei ganz unterschiedlichen Welten voll verankert waren. Franz Böckle, mein Lehrer in Moraltheologie, Schweizer, der eine Reihe von Semestern Medizin studiert hat, Jura studiert hat. Also das, was wir heute so schön dann Doppelqualifikation nennen oder so, das war ganz selbstverständlich in deren Lebenswegen. Und einer dieser Moraltheologen hat später beschrieben, was ihn zur Theologie gebracht hat. Und damit kann ich sehr schön auch die damalige intellektuelle Situation des im Theologiestudium benennen. Denn ich habe nicht Theologie gewählt, um irgendwie fromm zu sein oder frommer zu werden oder dazu ist es auch ungeeignet, sondern weil ich fand, ich bin da in sowas aufgewachsen, was irgendwie so selbstverständlich war. Fast alle waren irgendwie katholisch und selbst die Protestanten in so einem katholischen Milieu waren wahrscheinlich auch ein bisschen katholisch. Im Vergleich zu einem klassischen protestantischen Milieu. Das heißt, ich wollte eigentlich genauer wissen, was da dran ist. Es gab ein zutiefst intellektuelles Interesse. Ist das, was wir hier so selbstverständlich finden, muss ich das vorstellen, der Höhepunkt eines Kirchenjahres damals im Rheinland war die Fronleichnamsprozession. Finden heute manche ganz furchtbar, ja. Eine große Fronleichnamsprozession, wo in vielen Bürgerhäusern Altäre gebaut waren. Die ganze Stadt war geflaggt. Das war eine riesengroße Geschichte. Ich weiß, als ich das erste Jahr in Stuttgart war, das war ja dann irgendwann meine nächste Station nach dem Rheinland, und dann war Fronleichnam und dann dachte ich ja irgendwie, Fronleichnam hat doch was mit Prozession zu tun. Und dann ging in Stuttgart die Prozession irgendwie über den Pfarrhof. Und dann habe ich gedacht, also entweder verabschiedest du dich jetzt von Fronleichnam oder du musst irgendwo anders hingehen an dem Tag. Aber das kann eine rheinische Katholikin schwer ertragen, dass die dann irgendwie so drei Schritte über den Pfarrhof gehen und dann ist das Ganze schon vorbei. Also, dieser Katholizismus war auch expressiv. Er bestimmte an bestimmten Tagen das Stadtbild. So, aber das Interesse am Theologiestudium war ein intellektuelles. Was lässt sich das eigentlich verantworten, was wir da so leben und praktizieren? Was steckt dahinter? Wie kommt es dazu? Wie kommt es dazu, dass das auch so kulturprägend sein kann? Das hat mich geführt in dieses Studium und Wilhelm Korff, auch ein christlicher Ethiker, ist jetzt gerade, ich glaube, 90 Jahre oder ja, 90 geworden, hat es so formuliert: Ich empfand die Welt als Frage, als ebenso herausfordernde wie überwältigende Frage. Dabei schien es mir immer deutlicher, dass ich dieser Frage erst dann gerecht werde, wenn sie sich mir dann zugleich als Frage nach Gott stellt. Das war das Interesse dieser Generation, also eine davor, der Generation der theologischen Lehrer. Die Frage nach der Welt als Frage nach Gott. Und bekanntlich haben in dieser Generation meiner Lehrer die evangelischen und katholischen Moraltheologen stark zusammengearbeitet. Denken Sie an das dreibändige Handbuch der christlichen Ethik, das Sie gemeinsam geschrieben haben. Das war die Zeit, wo man ganz klar eine gemeinsame Entwicklung christlicher Ethik sich vorgenommen hat. Davon haben wir sehr profitiert. Das Ende der neuscholastischen Wege war längst eingeläutet, schon ein bisschen vorher. Und diese Generation hat dann neue Wege gegangen mit dem, was in der Überschrift so ungefähr autonome Moral im christlichen Kontext hieß. Ein Ansatz der ethischen Reflexion, der stark geprägt war von der immer wieder gestellten Frage, wie sehen verantwortungsbewusste Wege der Normbildung aus? Wie entstehen Normen? Und wenn Sie mich fragen, was mich in meinem politischen, in meinem öffentlichen Leben, was für mich am prägendsten aus dieser Zeit des Studiums und des sozusagen der Denkerfahrungen gewesen ist, dann war es genau das. Mich hat in vielen Situationen meines politischen Lebens, ob als Kultusministerin in Baden-Württemberg, dann vor allen Dingen als Forschungsministerin, wo man ja in einem latenten Konfliktfeld mit der katholischen Kirche sich bewegt. Also ich war immer so halb am Abgrund aus der Perspektive manches Bischofs. Das heißt, in all den bioethischen Fragen noch einmal ganz intensiv sich auch vergewissern, welchen Weg gehst du gerade im Blick auf die Normen, auf die Normbildung, auf die Kommunikation über Normen, wie ist der Abwägungsprozess? Ich habe mein Theologiestudium so empfunden, wie es Peter Hinze, der kürzlich verstorbene Vizepräsident des Deutschen Bundestages, ein evangelischer Theologe, gesagt hat: Ein guter Theologe nimmt es mit jedem Juristen auf. Das kann ich für die politische Kultur nur bestätigen. Theologie ist ein großartiges Fundament für öffentliches, für politisches Wirken, weil politisches Wirken, die Kunst des Politischen ja ganz entscheidend darin besteht, auf eine Entscheidung, die zu treffen ist, hin abzuwägen. Die Welt besteht nicht aus Schwarz und Weiß, das Leben ist nicht Schwarz und Weiß, sondern alles Bedeutsame spielt sich irgendwo dazwischen ab. Und die schwierigste, die anspruchsvollste Aufgabe der Kunst des Politischen ist dann letztlich, in diesem Raum der verschiedenen Interessen, Erwartungen, berechtigten Argumenten, berechtigten Erfahrungen von Menschen, den Weg herauszufinden, herauszuspüren, argumentativ zu erarbeiten, der zu einer Entscheidung führt, von der ich sagen kann, die kann ich verantworten. Die habe ich nach bestem Wissen und Gewissen getroffen, wohl wissend, dass in dem Moment, wo ich das als Politiker und Politikerin sage, die Debatte beginnt. Roman Herzog, der ja sowohl Bundesverfassungsrichter war als auch Politiker, angesichts seines Todes bin ich zuletzt mal gefragt worden, was ich denn glaubte, was er lieber getan hätte oder was der Unterschied sei zwischen einem Bundesverfassungsrichter und einem Politiker. Und ich habe gesagt, wenn ein Bundesverfassungsrichter gesprochen hat, dann ist die Debatte beendet. Und dann sagen alle, wir haben dieses Urteil zu akzeptieren. Wenn ein Politiker gesprochen hat, beginnt die Debatte. Es gibt keine politische Politikerrede ohne Widerspruch. Das heißt aber auch, weil ich das weiß, weil es zur Kunst des Politischen gehört und weil es zutiefst zum Selbstverständnis einer pluralen Gesellschaft gehört, Deshalb ist aber auch das, was ich vortrage, in grundlegenden Fragen, in grundlegenden sozialethischen und individualethischen Fragen, wozu die bioethischen Fragen ja gehören, ist es ganz besonders wichtig zu wissen, was sage und tue ich jetzt, worüber eine öffentliche Debatte geführt werden wird. Und manche von Ihnen erinnern sich vielleicht, die für mich schwierigste Situation meines politischen Lebens war die Debatte über die Stammzellforschung, wo es heftigste Debatten gegeben hat in Deutschland, übrigens auch im europäischen Kontext. Und da habe ich gespürt, wie mir geholfen hat und wie mich durchgetragen hat durch diese Debatte, das, was ich nicht nur gelernt hatte, sondern habe auch an innerer Einstellung und sozusagen intellektuellem Interesse habe entwickeln können in diesem Studium der Theologie und Philosophie. Ja, das ist die erste Verantwortung, die heute von der Kommunalpolitik bis zur internationalen Politik alle machen. Wer öffentliche Verantwortung trägt, muss wissen, dass er in einer offenen und pluralen, auch religiös pluralen Gesellschaft in Konflikte gerät. Ich kann es auch anders sagen, wem Konflikte fies sind, der bleibt am besten aus dem Ganzen raus. Denn dann ist es ganz unerträglich. Nur wer den Eindruck hat, ich kann mit der Situation des Konflikts gut umgehen, ich nutze die Situation des Konfliktes und der Provokation, um etwas Konstruktives daraus werden zu lassen, dem macht Politik Spaß. Und das muss man auch der jungen Generation sagen, sich zu streiten, Konflikte einzugehen, ist nicht schlimm. Schlimm ist, wenn man versucht, den Konflikt zu vermeiden durch die Parole. Wenn man versucht, die Provokation zu vermeiden, indem man sagt, eigentlich ist alles ganz einfach. Nichts ist einfach. Gar nichts. Das ist eine der ersten Erfahrungen, die Politik aushalten muss. Keine Flucht in die Parole, keine Flucht in die Vereinfachung, keine Flucht in das vermeintliche Sachargument, das keine andere Möglichkeit zulässt, sondern durchdringen, durch immer wieder durchdringen des Konfliktes, um am Ende eine Abwägung zu ermöglichen, die umstritten bleibt. Abwägung heißt immer, es gibt nicht 100-0, es gibt vielleicht mal 70-30, manchmal gibt es auch nur 60-40, aber für die 60 muss ich dann gute Argumente liefern. Den Konflikt hinführen in eine Entscheidungssituation, von der ich den Eindruck habe, so ist es verantwortbar, so ist es zumutbar, so ist es angemessen. Eine der häufigsten Fragen, die ich in meiner politischen Arbeit und auch heute meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stelle, ist die Frage, wenn ein Vorschlag gemacht wird. Die Frage, ist das angemessen? Und vor dieser Frage der Angemessenheit der christlichen Ethik, der Epikie, verblasst mancher Vorschlag. Oder andere Vorschläge werden stark dadurch, weil klar wird, dass bevor dieser Vorschlag gemacht wurde, all das, was da im Spiel ist, durchdrungen wird. Der dritte Punkt, mein Berufsleben hat begonnen im Cusanuswerk, das Pendant zu Philixt, also die Institutionen im Kontext der beiden großen christlichen Kirchen, und es gibt sie heute mit dem Ernst Wilhelm, glaube ich, Ehrlichwerk und für die jüdischen Studenten, und es gibt jetzt auch ein entsprechendes Begabtenförderungswerk im Kontext der Religionsgemeinschaft der Muslime. Also diese besondere Entwicklung in Deutschland, dass wir nicht sagen, es gibt ein paar Universitäten und wer besonders begabt ist, der geht da studieren, sondern aus der Gesellschaft heraus gesellschaftliche Kräfte, auch die Kirchen, die Begabtenförderungswerke haben. Dort habe ich als Referentin angefangen und bin 1991 die Leiterin des Werkes geworden, bevor ich dann nach Stuttgart als Kultusministerin gegangen bin. Und das ist mein dritter Punkt. Mich hat aus dem Milieu und dem Kontext meines Glaubens heraus immer interessiert, wie immer interessiert der Respekt vor Menschen, der Respekt vor ihren Talenten, der Respekt vor ihren Möglichkeiten und die Ermutigung zur Entfaltung von Talenten. Die Arbeit mit jungen Menschen und der Versuch, ihnen deutlich zu machen, lasst euch nicht auf diese und sozusagen lasst euch nicht ein auf, nur auf den Kampf um Noten und alles, was es da so gibt, was auch mal irgendwie leisten muss, aber die Ermutigung zu den Talenten, die Ermutigung zur Entfaltung von Talenten, das war etwas, was mich in meinem Berufsleben stark geprägt hat. Und so lassen sich die Stationen fortsetzen. An ganz unterschiedlich, auch kirchlich unterschiedlich geprägten Orten aus dem rheinischen Katholizismus, von dem, ich habe es gestern Abend schon gesagt, Friedrich Schorlemann hat beim Staatsakt für Hans-Dietrich Genscher gesagt, er verband die Leichtigkeit des rheinischen Katholiken mit der Ernsthaftigkeit des, ich glaube, preußischen Protestanten. Nein, des Hallenser, Entschuldigung, des Hallenser Protestanten. Und dann habe ich gedacht, der meint jetzt hoffentlich mit der Leichtigkeit nicht unernst. Was er natürlich nicht meinte, denn das ist etwas, bei dem Katholiken sauer werden, wenn ihre vielbeschriebene Leichtigkeit gleichgesetzt wird mit Unernst. Wir meinen es mit der Leichtigkeit ziemlich ernst, weil wir davon überzeugt sind, dass es eine von Gott, sage ich das einmal ein bisschen pathetisch, dass es eine Treue Gottes zu Menschen gibt, die dem Leben auch eine gewisse Leichtigkeit geben darf. Treue Gottes zu jedem Menschen, von der wir als Christen Zeugnis geben sollen. Diese unverbrüchliche Treue Gottes zu Menschen. Das ist etwas ganz Großartiges und von der, glaube ich, sie gehört mit zum Wichtigsten, wenn man es immer auf wenige Sätze sagen soll. Was zeichnet euch denn aus? Was bringt ihr denn ein? Was ist denn bedeutsam für euch? Dann ist es für mich diese Überzeugung, diese Feststellung, der dich geschaffen hat, ist treu und steht für eine Treue, die wir uns als Menschen kaum vorstellen können. Die eine Großartigkeit hat und die uns bestimmt in unserem Verständnis vom Menschen, in unserer Anthropologie, in einer, die für den europäischen Kontinent bedeutsam ist. Wieder ganz kurz gesagt, zu jenen großen Entwicklungen in Europa gehört, dass die Benediktiner Europa kultiviert haben. Und zu der Weise, wie sie kultiviert haben, gehörte auch das Verständnis von der Beziehung von Gott und Mensch und der Möglichkeiten, die sich den Menschen daraus ergeben. So, vom rheinischen Katholizismus nach Stuttgart. Sehr anders geprägt. Mental. Der schwäbische Protestantismus, der schwäbische Pietismus ist auf einem ganz anderen Stern als der rheinische Katholizismus. Zugleich ist Baden-Württemberg so ein Land, badisch, schwäbisch, wofalls, wo sich aufgrund der schon in diesem einen Land unterschiedlichen Mentalitäten viel Praxis, viel gute Entwicklung in der Ökumene gezeigt hat, ganz katholische Oberschwaben. Der Großraum Stuttgart. In einer vergleichsweise überschaubaren Region, die Christen gelernt haben, sich nicht nur irgendwie zu arrangieren, sondern miteinander Christen zu sein. Aber um Ihnen ein kleines Beispiel zu nennen, dass das alles auch nicht so selbstverständlich war, noch vor 20 Jahren, erinnere ich mich an den Tag meiner Vereidigung als Kultusministerin am 26. Juli 1995. Da gab es eine Pressemitteilung der Evangelischen Landeskirche. Man sei doch stark verwundert, da dass eine katholische Kultusministerin aus dem Rheinland komme oder schon der Ministerpräsident katholisch sei, einer reiche. Das war meine Begrüßung in Stuttgart und ich sehe mich noch, das war vom Landtag zum Neuen Schloss, wo das Ministerium war, und da dachte ich, es fängt ja gut hier an. Und dann stand plötzlich ein Herr vor mir, ich kannte da ja niemanden, ich wusste also nicht, wer ist, und dann stand ein Herr vor mir und sagte, also ich bin der evangelische Landesbischof. Und dann habe ich gesagt, ja super, wunderbar, von Ihnen habe ich ja heute schon gehört. Und dann habe ich gesagt, ja, das war meine Pressestelle. Und dann habe ich gesagt, na, also das ist eine ganz doofe Ausrede. Jeder Chef ist für seine Pressestelle zuständig. Also irgendwie sind Sie jetzt schon ein bisschen, denke ich, dass da so eine rheinische Katholikin kommt. Das ist auch nicht schlimm. Wir müssen uns jetzt irgendwie aneinander gewöhnen. Das ist natürlich alles lange her. Und es gab dann ein wunderbares Zusammenspiel. Aber ich will damit sagen, natürlich, wenn wir über Ökumene sprechen, sprechen wir ja nicht einfach über, vor allen Dingen über Theologie, sondern wir sprechen auch über viel unterschiedliche Mentalitäten. Wir sprechen über Regionen, die sagen, aber hier muss ja mal klar sein, wer hier prägt. Und das ist ja auch menschlich. Und das ist auch nicht schlimm, weshalb ich ja auch finde, wir sollten nicht versuchen, aus schwäbischen Pietisten rheinische Katholiken zu machen, so wie man aus rheinischen Katholiken keine schwäbischen Pietisten macht, sondern der Respekt, Ökumene heißt ja mehr und mehr auch der Weg zu immer mehr Respekt vor der Verschiedenheit, um Versöhnung des Verschiedenen zu ermöglichen. Um zu ermöglichen, dass Christen und Christinnen heute die Fähigkeit entwickeln, mit einer starken Stimme zu sprechen. So unterschiedlich sie sozialisiert sind, so unterschiedlich ihre Wege sind, ihre politischen Ansichten, ihre Parteipräferenzen. Angesichts der zunehmenden Multireligiosität sind wir aber mehr als vor 20 Jahren gefordert, schon auch hin und wieder zu sagen, ob es eigentlich Dinge gibt, von denen wir gemeinsam überzeugt sind, wenn es um diese Welt geht. Und Sie können sich vorstellen, da ich nun im Moment in Rom bin und es unmittelbar dort miterlebe, dass ich finde, wenn alle Christen in Europa sich einig wären, dass zu unseren ersten Aufgaben in diesen Zeiten gehört, Menschen, die verfolgt sind, die bedroht sind, die alles verloren haben und zu uns kommen, würdig aufzunehmen, ihnen ein würdiges Leben zu ermöglichen, wären die Christen die stärkste politische Kraft in Europa. Verteilt auf unterschiedliche Parteien natürlich, aber sie wären die stärkste politische Kraft, die es gäbe. Die Zyniker hätten keine Chance. Und so finde ich, um den Bogen zu schließen, so wie wir das manchmal in Analysen aus der Vergangenheit mitbekommen, dass bestimmte Dinge in einem Milieu, in einem konfessionellen Milieu selbstverständlich waren, so wie das alles heute nicht mehr sein kann. Die Zeit des Selbstverständlichen ist vorüber. Jürgen Habermas hat schon, glaube ich, vor 20 Jahren von der neuen Unübersichtlichkeit gesprochen. Wir bekommen jetzt immer mit, was er damit gemeint hat. In dieser Unübersichtlichkeit ist jetzt eine große ökumenische Aufgabe, die Aufgabe der Christen, gemeinsam den Kern herauszuarbeiten. Das, wovon wir sagen, wer da dran geht, zerstört den Kern. Wer das nicht will, zerstört den Kern. Uns also als auf dem ökumenischen Weg, auf dem Weg unserer ökumenischen Bemühungen, nicht allein zu beschäftigen mit den theologischen Fragen, die auch alle wichtig sind. Gastfreundschaft, Frage der Abendmahl der Eucharistie. Viele Fragen, die Theologen beschäftigen und die ich nicht kleinrede. Aber da ist noch die andere Seite. Gleichsam die Seite nach außen. Die Seite, wie sehr sind wir heute bereit und in der Lage und wollen das auch, kulturprägend zu sein. Es ist nicht furchtbar mutig, sich immer aufzuregen über fromme Muslime. Sondern die Frage, wie sieht denn unsere Frömmigkeit aus? Wie sind unsere Gebetsformen? Wie ist unsere Beziehung zum Öffentlichen? Und wie machen wir deutlich, auch im Gespräch mit anderen Religionen und mit jenen, die uns fragen, wofür steht ihr eigentlich? Woran fühlt ihr euch gebunden? Was ist euch heilig? Wovon lasst ihr euch provozieren? Was bringt euch auf die Palme? Und da nicht nur irgendwie alles zu erklären, wie wir das super können, die intellektuelle Kapazität von evangelischen und katholischen Christen ist heute ausgeprägt. Katholiken haben ihr Bildungsdefizit auch einigermaßen überwunden. Aber das ist, der Dekan hat es eben gesagt, die Frage der Bildung. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Bildung, die in der Situation der Gefahr versagt oder nicht trägt, taugt zu nichts. Die beste Bildung taugt nichts, wenn sie gepaart ist mit Charakterlosigkeit. Gepaart ist damit in der Gefahr, im Moment der Gefahr, in die Büsche zu gehen. Im Moment der größten Gefahr zu erklären, dass man da jetzt nicht zuständig für sei. So habe ich versucht, ein bisschen zu beschreiben, was mich in Jugendtagen geprägt hat, wie ich versucht habe, im Laufe meines Studiums zu verstehen, wovon ich da geprägt war. Und auf so einer Suche bleibt man dann ja ein Leben lang. Glaubenswege sind ja Wege und nicht etwas in Besitz nehmen, was wir dann glauben zu haben, auf diesem Weg zu bleiben. Dann von Stuttgart nach Berlin, von Berlin nach Rom, die jeweils ganz verschiedenen Stationen zu erleben, als solche auf diesem Weg immer wieder neue Stationen oder mit dem Gedicht von Rilke zu sagen, immer wieder neue Jahresringe dazu kommen. Und heute finde ich ja, wir Christen, wir sind so sehr wie selten zuvor aufgefordert, auszufüllen, was mit der versöhnten Verschiedenheit gemeint ist und eine Ökumene zu schaffen, eine Ökumene der Barmherzigkeit, denn das ist die große Antwort der Christen auf die Zerbrechlichkeit dieser Welt, von der Barmherzigkeit und von der Treue Gottes zu sprechen und eine Ökumene der eben versöhnten Verschiedenheit, die deutlich macht, die Christen nehmen das, was sie selbst erfahren haben. Sie nehmen es ernst, sie haben einen Kern, den sie einbringen in die Gestaltung dieser so zerbrechlichen Welt. Vielen Dank.